ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. US-Präsident Biden hat einen israelischen Friedensplan für den Nahen Osten vorgestellt. Die NATO-Außenminister rechtfertigen den Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele auf russischem Territorium. Und China hat seine Teilnahme an der Ukraine-Friedenskonferenz endgültig abgesagt. Das sind unsere Themen heute am Samstag, dem 1. Juni um 7.30 Uhr. In den festgefahrenen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazakrieg hat US-Präsident Biden überraschend einen neuen, von Israel ausgearbeiteten Vorschlag präsentiert und zu einer Einigung aufgerufen. Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden, so Biden. Der Friedensplan sehe drei Phasen vor und sei bereits an die Hamas übermittelt worden. Biden wörtlich, es ist ein Fahrplan für einen dauerhaften Waffenstillstand und die Freilassung aller Geiseln. Aus Washington berichtet Katrin Brandt.
Konkret geht es um drei Phasen. In der ersten Phase soll eine vollständige Waffenruhe von 6 Wochen eingehalten werden. In der Zeit sollen sich die israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen zurückziehen. Die Hamas lässt Geiseln frei im Austausch gegen Palästinenser, die in Israel inhaftiert sind. In dieser Zeit soll auch über eine dauerhafte Waffenruhe verhandelt werden, die dann in der zweiten Phase käme. Dann würden auch die verbleibenden Geiseln freigelassen. Und in der dritten Phase, dann sind wir in der Tat schon sehr weit in der Zukunft und in der Möglichkeitsform, würde dann mit dem Wiederaufbau des Gazastreifens begonnen. Hier in den USA wird das so interpretiert, dass Biden beide Seiten in die Pflicht nehmen will, nicht irgendwann, sondern jetzt konkret was zu tun. Er sagt das ja auch, es ist Zeit, den Krieg zu beenden und er möchte, dass beide Seiten, Israel und die Hamas, beweisen, dass sie es wirklich ernst meinen. Interessant finde ich, dass gleichzeitig von der amerikanischen Seite ein Signal in Richtung Israel ausgesandt wird. Gestern noch haben nämlich die Spitzen der beiden Parteien, also Republikaner und Demokraten, im Kongress Regierungschef Netanyahu eingeladen, eine Rede vor dem amerikanischen Parlament zu halten, obwohl er so umstritten ist hier in den USA wegen seines militärischen Vorgehens im Gazastreifen. Einen Termin gibt es da noch nicht. Und was man auch immer mitdenken muss bei der Frage, warum macht Joe Biden das, ist natürlich, dass die Nachrichten in den USA in den vergangenen Tagen von Trump und seinem Urteil dominiert wurden. Jetzt hat es Biden also geschafft, eigene Schlagzeilen dagegen zu setzen.
Katrin Brandt aus Washington. Es gibt bereits viele positive Reaktionen auf den Friedensplan. Bundesaußenministerin Baerbock spricht von einem Hoffnungsschimmer. Er könne einen Weg aus der Sackgasse des Krieges weisen, so die grünen Politikerin. Die Hamas müsse jetzt beweisen, dass sie den Konflikt beenden wolle, schrieb Baerbock auf der Plattform X. Ähnlich äußerte sich ihr britischer Kollege Cameron. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einer bedeutenden Chance und einem ausgewogenen Ansatz, der von allen Seiten unterstützt werden müsse. Und auch die Hamas soll nicht abgeneigt sein, berichten verschiedene Medien. Wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Plötzlich ging es dann gestern Schlag auf Schlag. Erst die Meldung aus Washington, dass die USA der Ukraine erlauben, in begrenztem Umfang amerikanische Waffen gegen Ziele auf russischem Gebiet einzusetzen. Und wenige Stunden danach auch die Nachricht, dass auch die Bundesregierung ihr Go gibt. Paul Vorreiter fasst noch einmal die Geschehnisse zusammen und sein Bericht beginnt mit einem Statement von US-Außenminister Blinken beim Treffen mit seinen NATO-Amtskollegen in Prag.
In den letzten Wochen ist die Ukraine an uns herangetreten und hat um Erlaubnis gefragt bezüglich der Waffen, die wir liefern, um sich gegen russische Kräfte zu verteidigen, die sich an der Grenze versammeln. Und das ging an den Präsidenten und er hat die Erlaubnis für genau diesen Zweck gegeben. Nach dem Kurswechsel in Washington jetzt also auch Klartext in Berlin. Der Regierungssprecher machte deutlich, dass die Ukraine die Stadt Charkiw in Einklang mit internationalen Verpflichtungen verteidigen dürfe, auch mit deutschen Waffen. Bundesaußenministerin Baerbock hatte das bei ihrer Ankunft in Prag nur indirekt angedeutet.
Und das Völkerrecht ist sehr klar. Wenn Staaten angegriffen werden, dann haben sie nicht nur das Recht, ihr Land zu verteidigen, sondern jedes Land hat die Pflicht, seine Bevölkerung zu schützen.
Nach der Entscheidung ist nun klar, die vier größten NATO-Partner USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich bekennen sich zum Einsatz ihrer Waffen auch auf russischem Territorium. Das Vereinigte Königreich hatte der Ukraine ohnehin freie Hand bei der Verwendung seiner Storm Shadow Marschflugkörper gegeben, wie auch andere Länder keine Vorgaben gemacht haben. Polens Außenminister Sikorski sagte,
To my best knowledge, Poland has never imposed any such restrictions.
Das informelle Außenministertreffen diente auch dazu, den Jubiläumsgipfel zu 75 Jahren NATO im Juli in Washington vorzubereiten. Dort geht es unter anderem darum, die Militärhilfe an die Ukraine dauerhaft zu sichern. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat dazu einen Vorschlag gemacht.
Wir haben jedes Jahr bisher rund 40 Milliarden Euro ausgegeben. Ich bitte die NATO-Mitglieder darum, diese Hilfe in den kommenden Jahren fortzusetzen. Denn wenn es darum geht, ist das Geld noch nicht da.
Noch zeichnet sich wenig Unterstützung für den Vorschlag ab. In Washington wird es auch darum gehen, die Koordinierung der Militärhilfe aus US-Händen in NATO-Hände zu geben. Ohne es offen auszusprechen, eine Vorsichtsmaßnahme, um die Militärhilfe an die Ukraine auch gegen einen möglichen nächsten US-Präsidenten Trump abzusichern.
Paul Vorreiter aus Prag. Waffen bleiben das Thema. Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministers gibt es weitere Beweise für illegale Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland. Die Waffen würden im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea verschärft die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und wirkt sich auch auf das Schlachtfeld in Europa aus, so Shin. Und China wird nicht an der für Juni geplanten Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz teilnehmen. Die Konferenz entspreche nicht den eigenen Anforderungen, hieß es vom Außenministerium in Peking. Konkret geht es offenbar darum, dass Russland keine Einladung zu dem Treffen erhalten hatte. China bezeichnet seine Rolle im Ukraine-Krieg als neutral, gilt aber als wichtiger Verbündeter Russlands. Nach Angaben aus der Schweiz haben mittlerweile mehr als 80 Staaten ihre Teilnahme zugesagt, darunter auch Deutschland. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.